Ich lese einen Text aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, Abvers 13 bis 25. Deshalb umgürt die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Ungewissheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig bedeutet abgesondert für Gott. Heiliger Wandel heißt also ein Leben abgesondert für Gott. Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werken richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Und das Evangelium ist Rettung durch Jesus Christus. Lasst uns nicht vergessen, das Gute, die frohe Botschaft ist Rettung für Jesus Christus, durch Jesus Christus. Vor dem Gericht, vor Sünde, vor Tod.
Ja, ich will dich kennen, Herr, und ich hoffe, dass sein Wort und die Predigt dazu dient, dass wir Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen dürfen. Und so kommen wir heute Morgen zum nächsten Abschnitt des 119. Psalms, die Verse 89 bis 96. Und in ihm ist ein Grundgedanke herauszulesen, der für den Psalmisten alles bestimmt und entscheidend ist. Und mein Gebet und meine Hoffnung auch bei der Vorbereitung darauf sind, dass dieser Gedanke mich und uns alle in unserem ganzen Leben fortwährend und wachsend auch bestimmt und wir es erleben und leben können, so wie es sein Wort sagt und dass wir es auch wollen, so dass es sichtbar wird für alle, denen wir auf unseren Wegen begegnen. Denn wir haben hier auf Erden eine ganz bestimmte Aufgabe als Kinder Gottes, die Gott uns zugewiesen hat, wenn wir ihm glauben, damit noch viele Menschen zum Glauben an den lebendigen Herrn und Gott Jesus Christus kommen und dass sie gerettet werden. Und so ist dies aber einzig der Gnade Gottes und seinen Möglichkeiten zu verdanken, denn bei Gott sind alle Dinge möglich und seiner Treue. Und es ist nicht etwa unser Verdienst, wie vielleicht jemand meint. So wie wir uns selbst nicht retten können, so will Gott aber die Menschen unbedingt retten und ihnen das ewige Leben schenken in Jesus Christus, seinem Sohn, der sich für uns alle aus Liebe hingegeben hat zur Vergebung unserer Sünden. Und wir sind Sünder, damit schuldig, da wir Gott nicht geglaubt haben und seinen Weg verlassen haben. Nun möchte uns Gott aber wieder auf diesen Weg zurückführen und sandte seinen Sohn in diese Welt, der den Weg zum Vater für alle Kinder Gottes freigemacht hat. Und nur der Herr Jesus Christus allein will und kann unser Leben verändern, dass wir ihm glauben und dass wir grenzenloses Vertrauen in seine Verheißungen haben. Und deshalb wollen wir uns an seinem Wort orientieren, damit wir den alten Wandel ablegen und Gottes Wegen folgen, wie wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Christus will und kann uns verändern, und dennoch müssen wir es zulassen, denn Gott zwingt uns nicht, sondern möchte unseren Gehorsam und unser ganzes Herz haben, wie wir auch gehört haben. Der Psalmist hat erkannt, dass nur Gott ihm helfen kann und dass er ihm treu zur Seite steht, sonst wäre er schon verloren. Und darum betet er, ich lese nach der Elberfelder, Psalm 119, Abvers 89, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein, rette mich, denn ich habe nach deinen Vorschriften gesucht. Die Gottlosen haben mir aufgelauert, um mich umzubringen. Ich achte auf deine Zeugnisse. Von allen Vollkommenen habe ich ein Ende gesehen, doch dein Gebot reicht sehr weit. Gott ist heilig, und darum sollen auch wir heilig und in Ehrfurcht leben, und wir können es, wenn wir wirklich Gott glauben und ihm folgen wollen und Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, der unser Retter ist, wenn wir umdrehen von unseren falschen, bösen Wegen und ihm unsere Schuld geben und ihm um Vergebung bitten. Er schenkt neues, ewiges Leben, welches uns schon hier auf der Erde anders denken und handeln lässt. Der Glaube an Christus und seine Gnade machen uns zu seinen echten Kindern, die niemand aus seiner Hand jemals wieder wird reißen können. Diese Zusage haben alle Kinder Gottes, die wirklich wiedergeboren sind, ohne Ausnahme. Der Glaube aber ist es, der über alle Schwierigkeiten hinweg trägt und uns Zuversicht und Hoffnung gibt. Und so wollen wir anhand dreier Punkte zu dem maßgeblichen Gedanken kommen, den ich noch nicht ausspreche, aber der noch kommt, welcher dem Psalmisten so wichtig ist und den er aufgliedert in folgende drei Stufen. Erstens, Gottes Wort ist in der Schöpfung erkennbar. Verse 89 bis 91. Als zweites, in Gott haben wir den Sieg. Verse 92 bis 95. Und als letztes im Vers 96, Gottes Wort hat einen unbeschreiblichen Wert. Und wie schon die vielen Verse davor, betet der Psalmist Gott auch hier als seinen Helfer und Retter an, der ihn tröstet, einzig und beständig mit seinem Wort, auf das uneingeschränkt Verlass ist, selbst wenn äußere Umstände und Feinde ihn oftmals bedrängen. Dass der Psalmbeter so in den immer wiederkehrenden acht Versen sie ähnlich aufbaut, macht nur deutlich, dass es ihm sehr wichtig ist, an Gottes Wort unbedingt festzuhalten und andere ebenso dazu ermuntern und zu ermahnen, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen. So beruft der Schreiber sich immer wieder auf dieses Wort Gottes und findet darin Trost und Halt für sein Leben, weil er sich an diese Worte orientiert, weil er danach leben will und mit denen Gott seine Zusagen schließlich bestätigt. Und je mehr ich oder wir uns auf diesen Psalm konzentrieren und tiefer dort hineintauchen, wird diese Liebe zu Gott und seinem Wort immer deutlicher. Aber auch die Liebe Gottes zu den Menschen wird immer intensiver dargestellt. Und so gibt es für den Psalmisten nur ein Ergebnis mit mehreren Punkten. Ohne Gott kann er nicht bestehen. Ohne Gott und sein Wort wäre er verloren. Ohne Gott und seine Zusagen und Verheißungen würde er den Fallen des Bösen erliegen. Wie schwer es manchmal ist, nicht zu fallen, denke ich, weiß wohl jeder, der ernsthaft dem Herrn Jesus Christus nachfolgen will. Zumindest mir geht es so. Wie oft versage ich, wie oft versagen wir, wenn wir uns weltlichen Einflüssen ergeben, obwohl wir doch eigentlich die Welt gewinnen wollen für Christus und für das Evangelium. Wie oft fängt aber die Welt uns mit ihren Verführungskünsten, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht wachsam sind. Der Böse, Gottes Widersacher, hat nämlich nur ein Ziel: die Kinder Gottes zu verwirren und zu zerstreuen und Menschen, die auf der Suche sind nach dem Heil Gottes, davon abzuhalten. So können wir uns nicht auf uns selbst verlassen oder auf unsere Stärke hoffen, sondern sind vollkommen abhängig von unserem Gott. Wenn wir das einmal begriffen haben und bei Gott Trost und Hilfe suchen, so werden wir auch fest stehen können und nicht straucheln mit seiner Hilfe. Darum ist es wichtig, sich nach Gott und seinem Wort auszustrecken, darin zu forschen, ihm zu glauben, welches allein uns den rechten Weg auch weisen wird. Wir sprachen am Freitag über die Geheimnisse Gottes. Und was mich so fasziniert hat an den Geheimnissen Gottes beziehungsweise dem Geheimnis Gottes, nämlich Christus allein und Christus in uns, ist die Freude, die hinter diesem Geheimnis steckt und die uns unser Leben lang begleiten will. Das Schöne an einem Geheimnis ist ja, wenn man es offenbart bekommen hat, man für würdig erachtet würde, es zu hören, es zumindest im Ansatz begreifen darf und dennoch so viel mehr dahinter steckt, dass man nie genug davon bekommen kann. Es prägt einen und setzt das Leben in eine bestimmte Richtung und Ausrichtung. Es verändert den Blick und die Blickrichtung und möchte natürlich noch viele davon in Kenntnis setzen. Also ich kenne keinen Menschen, der ein Geheimnis nicht gerne auch weitergibt. Man möchte das Geheimnis unbedingt teilen, weil wir Menschen so gestrickt sind, dass wir es kaum für uns behalten können und demnach sollen und wollen wir es treu verwalten. Das ist unsere Aufgabe. Das hat es nun aber mit den kommenden Psalmversen zu tun. Erster Punkt: Gottes Wort ist in der Schöpfung erkennbar. Auch das ist ja ein Geheimnis des Glaubens, dass der Beter des Psalms in Gottes Wort Trost finden kann. Und auch wenn die Feinde ihn umzingeln, so weiß er, dass auf Gott immer Verlass ist. Und er schon in der Schöpfung erkennen kann, dass Gott ewiglich treu ist. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Wir müssten eigentlich die ganze Heilige Schrift durchgehen und würden immer mehr Beweise für die Liebe Gottes finden. Und dass er zu seinem Wort steht, was gleichzeitig bedeutet, dass in seiner Schöpfung sein Wort auch den Menschen zu erkennen gegeben ist. Wenn wir ein paar Beispiele herausgreifen oder herausheben, so dürfen wir uns daran erfreuen. Und wir hoffen darauf und beten dafür, dass Menschen dies ebenso erkennen. So heißt es ja gleich zu Beginn, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und ein paar Verse weiter, ab Vers 27, heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Im Anfang war Gott. Und Gott schuf alles und wollte, beziehungsweise hat den Menschen auf seine Stufe gestellt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, denn er machte sie seinem Bild gleich. Der Mensch hat dies jedoch umgekehrt und nicht erst heute den Weg Gottes verlassen, denn es kam durch den Sündenfall die große Trennung von Gott. So schlimm, wie wir es leider heute erleben müssen, so ist es aber immer, wenn wir ohne Gott sein wollen. Und dennoch hat Gott den Menschen nie verlassen und hat zumindest immer einige wenige gerettet, beschützt, bewahrt. So auch, als er die Verheißung Noah gab, sich der Menschen zu erbarmen und einen Bund gemacht hat, an den wir uns selbst heute noch immer wieder erinnern und erfreuen dürfen, wenn wir das Zeichen am Himmel sehen. Gott erneuert den Bund, den er mit den Menschen schloss, 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Vorher noch verheißt Gott, dass alles vorhanden sein und bleiben wird, was der Mensch braucht, damit er lebe und die Menschen genug und sogar im Überfluss haben dürfen. 1. Mose 8, 21, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen Willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So versprach Gott nie mehr eine Flut zu senden, die die Menschheit, die ihm ungehorsam war, zu vernichten. Denn der Mensch, wir, sind schuldig und böse von Jugend auf und unser Sinn des Herzens böse. Und doch spricht Gott weiter. Kapitel 9, Vers 9, 1. Mose. Und ich sehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll, durch die Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Gott schließt diesen Bund. Und wir lesen hier, dass Gott diesen Bund mit der ganzen Schöpfung schloss, das heißt auch mit den Tieren und allem, was da lebt und sich regt und was er erschaffen hat und auch erhalten hat in dem Gericht der Flut hindurch. Und wie dieses Zeichen fest besteht, so steht Gott zu seinem Wort immer und überall, worauf der Psalmist ja hinweist. Und wir können es erkennen, wenn wir es sehen wollen. So etwas Großartiges kann nicht plötzlich durch einen Knall entstanden sein. Hier muss ein Schöpfer am Werk gewesen sein. Es geht gar nicht anders. Und Gott sprach: Sicherlich hat der Mensch Gottes Schöpfung ruiniert und nicht bewahrt, wie es eigentlich unser Auftrag war. Und so harrt die ganze Schöpfung auf ihre Erlösung. Und so machen wir einen Sprung über viele Jahrhunderte hinweg. Und dennoch ist es für Gott ein kleines und auch eine kleine Zeitspanne, denn er hat immer wieder Menschen, auch wie Abraham, wie Mose, wie David und sein Volk herausgerufen, damit sie ihm folgen und glauben und dass uns zum Vorbild, damit auch wir glauben können. Und so heißt es Römer 8, Abvers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. So wartet nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf ihre Erlösung sehnlichst. Die Erlösung kann aber nur durch Gott selbst erfolgen. Und so hat Gott seinen Plan der Rettung der Menschen in seinem Sohn Jesus Christus wahrgemacht und hat ihn gesandt zur Vergebung unserer Sünden. Und wenn er wiedergekommen sein wird, so dürfen wir jubeln und uns freuen, dass wir endgültig frei und losgekauft sind von diesem einengenden Leben, das gefangen ist so oft in unserer Sterblichkeit sowieso, aber in unserem Versagen, mit Schmerzen oft in Not, in Verfolgung und Drangsal. Doch darüber hinaus dürfen wir uns heute schon freuen, dass diese Not auch ein Ende haben wird. Das hat Gott versprochen und Johannes durfte es sehen. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und so waren wir bei Mose bis zur Offenbarung. Und sicherlich kann man nicht mit drei Bibelstellen und einigen Versen daraus Gottes ganzen Plan beschreiben. Dazu reicht auch heute die Zeit nicht aus. Aber mit diesem kurzen Brückenschlag wird dennoch deutlich, was der Psalmist schon glauben durfte. Ohne Gott ist überhaupt kein Leben möglich. Gott hat alles erschaffen und es hat immer Bestand, denn sein Wort war der Ursprung und der Anfang allen Lebens. Und in ihm wird auch alles zu Ende bzw. zur Ewigkeit gebracht werden. Und dazwischen gibt es so viele Beweise seiner Liebe und seiner Treue zu den Menschen, die er gewollt hat und Gott sich darum aus Liebe auch für uns geopfert hat. Und das Größte ist, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werden. 1. Johannes 3, 16 und 17. Und weiter heißt es: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gerade dieser Vers 18 macht deutlich, so sehr Gott die Menschen liebt und nicht möchte, dass jemand verloren geht, so wird es doch einmal ein Gericht geben, an dem jeder Rechenschaft ablegen muss vor Gott. Denn wie er versprochen hat, keine Flut mehr zu senden, so wird das letzte Gericht, denn Gott ist heilig und gerecht, nicht ohne Feuer abgeben. Und so heißt es in der Offenbarung weiter, 21, Vers 7 und 8, wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und so gibt es nur Licht oder Finsternis. Jeder, der aber zu Gott kommt, indem er an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, der sein Leben für uns freiwillig hingab, damit unsere Schuld vergeben ist, lebt im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Denn Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Und jeder, der im Licht lebt, kann nicht in der Finsternis sein. Finsternis ist für die bestimmt, die nicht glauben wollen an das lebendige Wort Gottes, welches ist schon immer bei Gott und dieses ist Christus. Wie Johannes schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir eben von Geheimnissen sprachen, so ist dies wohl das größte Geheimnis, was Gott seinen Kindern offenbart hat. Gott wurde Mensch und Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Und nur durch den Mensch und Gott Jesus Christus darf der Mensch auch in die Gemeinschaft mit Gott zurückkommen, die durch den Sündenfall zerstört wurde. Und Paulus schreibt Timotheus, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und so steht Gott zu seinem Wort und es hat ewig Bestand, ist sichtbar bis heute in der ganzen Schöpfung und dennoch ist einzig Rettung in Jesus Christus allein, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, sich selbst erniedrigte und sich aus Liebe zu den Menschen hingab. Gottes ewige Ordnung, seine Wahrheit, wie der Psalmist eigens schreibt, bleibt. Denn Christus ist die Wahrheit, die die Menschen hören sollen, denn einzig in ihm ist das Heil und sie wird den Menschen frei machen, wenn sie daran glauben. Nur Gott kann uns befreien und wer dies erblicken darf oder kann, der darf heute schon jubeln und sich an einem Leben mit diesem Herrn und Heiland Christus erfreuen, der Weg, Wahrheit und das Leben ist. Und das führt uns zu dem zweiten Punkt, in Gott haben wir den Sieg. Der Psalmist schreibt weiter, Vers 92, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle. Die Gottlosen lauern mir auf, dass sie mich umbringen, ich aber merke auf deine Mahnung. Und genau auf diese Worte, die wir zuvor gelesen haben, dass Christus alles ist und alles auf ihn hinweist, beziehungsweise von ihm alles kommt, ist der Trost und Halt unseres Lebens und unsere anhaltende Freude. Ich habe heute viel Bibeltext, aber Kolosser 1, Vers 14 schreibt Paulus, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Nur in Christus Jesus können wir Vergebung erlangen und in ihm leben, weben und sind wir, wenn wir glauben, dass Christus für meine Schuld, für meine Sünde nach Golgatha gegangen ist. Christus ist der Erste aller Schöpfung, das bestätigt, was wir zu Punkt 1 sagten. Christus, das lebendige Wort, ist in der Schöpfung erkennbar. Denn es zeugt alles von ihm und ist dennoch den weltlichen Menschen verborgen, die nicht glauben können und so Zeichen, Wunder retten nicht. Aber Christus tut es, wenn der Mensch sich zu ihm hinwendet und umkehrt. So sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und das ist, weil Christus für uns gestorben ist. Also dürfen wir mit ihm leben. Und so ist Christus das Haupt, wir seine Glieder und gehören ihm. Gott steht zu seinem Wort und dadurch haben wir den Sieg. Was bedeutet denn, den Sieg zu haben? 1. Johannes 5, 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Darin liegt das ganze Geheimnis. Gott macht uns zu seinen Kindern, wenn wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und wie geht es? 1. Korinther 15, 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Nicht aus uns dürfen wir glauben, sondern durch den Herrn Jesus Christus werden wir zu Überwindern des Todes und auch der Angst, die mit ihm einhergehen. In Christus aber dürfen wir jubeln und uns freuen am ewigen Leben, das er denen verheißen hat, die an ihn glauben. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Um auf den Psalmisten zurückzukommen, so hat für ihn das Wort Gottes genau diesen Effekt. In ihm findet er Trost und Schutz und Zuversicht, eine Zuflucht und Burg, zu der er immer fliehen kann. Wenn Gottes Wort und seine Ordnung geboten nicht wäre, so hätte er schon längst aufgegeben und wäre verloren. Doch weil er sich auf Gottes Wort stützt und stets verlassen kann und auch verlassen hat und ihm glaubt, ist er nicht zu Schanden geworden und kann auch durch manche Tiefen hindurchgehen. Und er weiß, Gott macht es gut. Es ist ja bestimmt nicht immer leicht, doch der Psalmist und so auch wir dürfen uns an Gott klammern und auch an sein Wort, in dem Gott verheißt, jeden ans Ziel zu bringen, der sich auf ihn und sein Wort verlässt, der sich auf Christus einlässt und ihm nachfolgen will. Das Wort Gottes erquickt ihn und lässt ihn wieder aufleben. Er rechnet ganz fest mit Gottes Hilfe, der die nicht im Stich lässt, die sich ihm anvertrauen. Und wie David kann er beten und sich darüber freuen, dass Gott so gerne hilft. David sagt im Psalm 9, ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen. Ich will erzählen all deine Wundertaten. In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, du Höchster, während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Und darin können dann alle einstimmen, weil Gott ein rechter Helfer und ein gerechter Helfer ist. Und auch wenn es den Gottlosen scheinbar gut gehen mag und besser oft als denen, die Gott glauben und ihm folgen wollen, so wird Gott dennoch in Geradheit richten. So sagt David weiter in Vers 9, und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Doch dem Unterdrückten ist der Herr eine hohe Feste in Zeiten der Drangsal. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Und das heißt für alle, die Gott in Jesus Christus glauben, dass sie nicht mehr ins Völkergericht kommen werden. Denn unsere Schuld ist bereits durch Christus bezahlt. Ist das nicht wunderbar? Es kann kein größeres Geschenk geben, und so lohnt es sich, auf das Wort Gottes zu hören und Jesus nachzufolgen. Ihm zu glauben, dass er es gut machen wird, auch wenn es nicht ohne Leid abgeht, aber er will unser Bestes. Und auch wir werden einmal über unsere Taten Rechenschaft ablegen, aber der Preisrichterstuhl Gottes ist etwas anderes als das Endgericht. Die zukünftige Herrlichkeit Gottes wird aber alles Leid, alles Elend hier aufwiegen. Und so bekommt und hat das Wort Gottes, in dem alle getröstet werden dürfen, einen immensen, unermesslichen hohen Wert. Der dritte Punkt. Gottes Wort hat einen unbeschreiblichen Wert. Ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt bestehen. Wir haben, oder ich habe es zumindest versucht, durch einige Worte hindurch erblicken zu können, dass es Beweise in der Schöpfung gibt für die unwandelbare Treue Gottes, der zu seinem Wort steht und es Bestand hat in Ewigkeit. Sein Wort ist durch nichts angreifbar oder antastbar. Da mag der Mensch noch so viele philosophische Anstrengungen unternehmen wollen und Gegenbeweise suchen. Alles, was der Mensch bisher je gegen Gott beweisen konnte, ist, dass sie nichts haben. Vergleichbar mit dem Turmbau zu Babel, wo der Mensch nach dem Himmel strebt, um Gott zu sehen, und Gott lacht ihrer und kommt herunter, um zu sehen, was die Menschen nun schon wieder treiben. Alles wird vergehen, aber Gottes Worte bleiben in Ewigkeit. Wie Jesus sagt, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So groß ist unser Gott, an den wir glauben dürfen, dass er sich aus dem Himmel zu uns auf den Weg gemacht hat, damit wir ihn erkennen können. Und das ist wahr und das größte Geschenk, was die Menschen annehmen dürfen und annehmen sollen. Christus hat sich klein gemacht, um die Menschen zu suchen und zu retten, und das ohne dieses Augenzwinkern Gottes beim Turmbau. Denn so, wie er dort die Menschen ja verwirrt und zerstreut hat und uneins gemacht hat, weil sie einander nicht mehr verstehen konnten, so will Gott die Menschen verbinden und sie heilen in seiner Liebe und wieder zurückbringen in seine Gegenwart. Der Psalmist schreibt, alles wird ein Ende haben, was scheinbar vollkommen ist oder den Menschen kurzfristig Abwechslung bietet. Aber Gottes Wort hat ewig Bestand. Was ist nun aber dieses Gebot, das unzerstörbar ist? Es ist die Liebe. Gott ist die Liebe von Anfang an, als er die Erde und die Himmel schuf, als er den Menschen gemacht hat, als er Einzelne bewahrt und geschützt hat, als er schließlich seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus sandte, um die Welt mit sich zu versöhnen. Gott ist Liebe, wie es sich durch die ganze Schrift zieht und seinen Liebesbrief an uns wiedergibt, bis hin dazu, dass jeder, der an ihn glaubt, von dieser Liebe ergriffen wird, sich zu ihm bekennen kann und ja, dies auch tut. Denn Gott hat uns erkannt und uns zuerst geliebt. So ist sein Wort ein kostbarer Schatz, den wir in den Händen halten können und in unseren Herzen durch seine Gnade bewahren sollen. Wenn wir das aber so glauben können, führt es uns zu diesem Leit- und Grundgedanken des Psalmisten, der schon einige Verse zuvor sagte, ja quasi gelobte, ich bin dein, ich bin dein. Und darauf kommt es mir heute Morgen an, dass wir zum einen in der Schrift forschen nach der Liebe und Treue Gottes in seinem Wort, aber dass wir in allem zu dem einen Schluss kommen und bekennen können, vor aller Welt, ich bin dein. Wir gehören nun nicht mehr uns selber, sondern sind Christi Eigentum. Das ist es, was trägt und wirklich zählt im Leben. Nichts anderes brauchen wir in dieser Welt und zum Leben überhaupt. Denn Christus ist das Leben und mit ihm leben auch wir und dürfen mit ihm leben. Ich möchte heute schließen mit einem Chorus von Simon Georg, den ich sehr mag und der Text gefällt mir sehr gut. Und so bezeugt er und ich mit ihm, Christus ist mein Leben, Christus ist mein Sein, er ist mein Hirte, ich lasse mich auf keinen anderen ein, er ist mein Leben, er ist mein Ziel, er ist der Weg, auf dem ich bleiben will. Das schenke uns der Herr. Amen.